herzlich willkommen beim Demotive Podcast Special zur Fotoszene United. Ein Gespräch mit Professorin Iris Utikal und Professor Michael Geis zu der Ausstellung und dem Projekt Photographic Attacks in Public Space. Das Projekt ist eine Kooperation der Cologne International School of Design, der KIST, der Fotoszene Köln und dem Medienpartner Ströer. Es geht um Werbeflächen, den öffentlichen Raum und die Intervention mit den Mitteln der Fotografie. Viel Spaß dabei. Hallo zusammen, ich sitze hier in der KIST, ist das richtig?
Das ist
Köln
richtig.
International School of Design mit Professor Iris Utikal und Michael Geis, Professor Michael Geis. Und zwar sprechen wir über das Projekt Photographic Attacks in Public Space. Dazu gibt's noch einen Untertitel, oder? Gab's dazu einen Untertitel? Ich meine, ich hätte irgendwo einen gesehen. Ist auch nicht so wichtig. Das Ganze findet im Rahmen der Fotoszene statt. Und ihr könnt euch jetzt einmal jeder kurz vorstellen, wer ihr seid und was ihr macht. Und danach steigen wir ein.
Ja, hallo, ich bin Iris Utikal, Professorin für visuelle Kommunikation an der KIST und betreue Projekte im Bereich Gender Design und visuelle Kommunikation.
Mein Name ist Michael Geis, gleiches Lehrgebiet, gleiche Hochschule. Mein Schwerpunkt neben visueller Kommunikation ist vielleicht auch Social Design, Aktion, Intervention, die sich im öffentlichen Raum abspielen. Aber ansonsten die ganze Bandbreite von gedruckt bis digital.
Okay. Und was hat es mit diesem Projekt auf sich? Also was ist die Motivation hinter diesem Projekt?
Das ist ja mittlerweile schon ziemlich, hat schon vor einiger Zeit angefangen. Damian Zimmermann von der Fotoszene hat uns angesprochen, ob wir gemeinsam mit ihm und dem Medienpartner Ströer ein Projekt initiieren wollen mit den Studierenden zusammen. Dann haben wir überlegt, was man machen könnte und haben im Wintersemester 2019/20 das Projekt Photographic Attacks gestartet. Daran haben ca. 22, 23 Studierende teilgenommen und haben sich mit dem öffentlichen Raum beschäftigt unter verschiedenen Fragestellungen.
Das Besondere bei uns an der Hochschule ist eigentlich, dass dann diese Projekte sehr international besetzt sind, weil wir so im Semester ja an die zwischen 40 bis 60 internationale Studierende bei uns im Studiengang haben. Und so auch immer ganz viele Sprachen, wir sprechen dann meistens natürlich Englisch, aber auch Kulturen und Erfahrungen aus anderen Ländern mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und die uns im Grunde bereichern und auch die Diskussionen um gewisse Arbeiten dann sehr, sehr spannend machen. Und warum wir so begeistert waren über dieses Projekt, war unter anderem eben auch, dass es im öffentlichen Raum stattfinden sollte. Ströer hatte angeboten, dann die Sachen auch auf den Werbetafeln der Öffentlichkeit zu zeigen. Und da wir das sehr gerne machen mit den Studierenden, eben auch weg vom Rechner, raus in den öffentlichen Raum, die Augen aufmachen, den Blick schärfen, passte das einfach perfekt zusammen.
Okay, und wie findet Fotografie hier in der Hochschule selber statt? Sind das eigene einzelne Seminare oder ist das ein ganzer Fachbereich?
Naja, es gibt Hochschulen, die sich auf Fotografie auch spezialisieren. Die KIST ist so gesehen in zweifacher Hinsicht unterscheidet die sich. Zum einen haben wir mehr einen ganzheitlichen Ansatz von Design. Also wir bieten nicht spezielle Lehrgebiete oder Formate an, die sagen, bei uns kannst du visuelle Kommunikation studieren oder bei uns lernst du Produktdesign, sondern die Studierenden kriegen eben die ganze Bandbreite von Design, lernen die kennen und sich da zu positionieren und die Erfahrungen da zu sammeln. Und bei der Fotografie ist es so, dass wir eben kein Lehrgebiet haben, was sich ausschließlich mit Fotografie beschäftigt. Es gibt diese Werkstätten oder das Fotolabor, es gibt da Fachpersonal auch dazu. Das heißt, die Studierenden setzen sich damit auseinander, unter anderem auch, weil sie ihre Arbeiten fotografieren wollen, auch um sich auszudrücken mit Fotografie. Aber wir haben jetzt keinen Professor zum Beispiel auf dem Gebiet. Und Fotografie ist für uns eben ein Medium, um Ideen und Konzepte zu realisieren und umzusetzen.
An der KIST ist der Studiengang im Bachelor, nennt sich Integrated Design. Und wir haben halt diese verschiedenen Lehrgebiete, die dazu einzahlen. Und es gibt natürlich, wie in der visuellen Kommunikation oder die Professorin Jena Juric, die sich mit Image und Motion auseinandersetzt, aber auch andere Lehrgebiete, die natürlich mit Fotografie arbeiten. Und von daher ist es ein ganz wichtiger Faktor, nach wie vor die Fotografie zu bespielen und auch das große Fotostudio zu bespielen. Und von daher gibt es immer wieder Projekte, die sich mit Fotografie auseinandersetzen, aber nicht ausschließlich.
Okay, und wie ist das abgelaufen jetzt bei diesem Projekt? Das heißt, ihr habt einfach gesagt, okay, wir haben das und das vor und dann können sich Studenten dazu melden und sagen, da wollen wir mitmachen, oder wie ist das abgelaufen?
Genau, die KIST ist ja bietet übergreifende Projekte an. Das heißt, wenn ich hier anfange als Freshwoman, wähle ich Projekte, in denen können dann 5, 6, 8 Semester Studierende sein, mit denen ich dann gemeinsam das Projekt erarbeite und im Grunde voneinander lernen. Das heißt, die Erstsemester-Studierenden bringen Fähigkeiten mit, die vielleicht die Achtsemester nicht haben, und können sich so untereinander auch wieder Dinge beibringen. Und wir leiten dann die Projekte an. Das heißt, wenn wir so ein Projekt mit Fotografie anbieten, kann es sein, dass jemand noch nie eine Kamera in der Hand gehabt hat und andere dann aber schon perfekte Fotoausrüstung oder auch schon in der Werbung tätig sind oder für sich ein kleines Fotostudio haben und so gemeinsam dann an den Projekten gearbeitet wird. Oft ist es so, dass die Projekte in Gruppenarbeit stattfinden. Das war jetzt in diesem Falle weniger der Fall. Die Studierenden haben teilweise, aber meistens alleine gearbeitet. Also es gab zwei Teams, die zusammen angefangen haben, und am Ende war es dann eine Gruppenarbeit und die restlichen Arbeiten waren dann.
Okay, und aus welchen Semestern speist sich dann diese Gruppe?
Das interessiert uns eigentlich nicht.
Ah, okay.
Das ist so, wie wir reden mit den Studierenden über die Arbeit, aber wir wissen nicht unbedingt, in welchen Semestern die sind.
Ah, okay.
Also das Wichtigste ist einfach das Interesse an dem Thema. Also sie sind nicht dazu verdonnert, jetzt dieses Projekt unbedingt zu besuchen oder so. Am Ende muss man natürlich, wenn man das Studium erfolgreich abschließen will, in einzelnen Lehrgebieten zumindest mal drin gewesen sein oder so. Aber in erster Linie Interesse für das, was da angeboten wird. Und einfach, dass die Motivation da ist, was zu machen.
Okay. Wenn wir jetzt mal konkret über dieses Projekt sprechen, wie genau hat das stattgefunden? Das heißt, ja, habt ihr euch einmal alle getroffen und dann gesagt, okay, wir haben den und den Gedankenrahmen und darin könnt ihr euch jetzt ausprobieren, oder wie ist das abgelaufen?
Naja, wir haben am Anfang, haben wir uns vorgestellt, auch die Fotoszene hat sich vorgestellt, und dann, ja, haben wir, glaube ich, auch kleinere Referate verteilt. Das ist jetzt schon so lange her. Das machen wir oft gerne, dass die Studierenden erstmal selbst losgehen und zum Beispiel, ja, Persönlichkeiten aus der Fotografie suchen, die sie interessieren oder inspirieren können. In dem Fall auch, inwieweit Werbung und öffentlicher Raum, was da passiert, ob es da Beispiele für gibt, um so ein bisschen warm zu werden mit dem Thema auch. Mhm. Und wir haben dann eigentlich gesagt, dass das ist eigentlich so die Regel, dass wir uns ein, zweimal die Woche dann treffen, zu Projekttreffen. Das war so der organisatorische Rahmen. Und dass es eine Art Schulterblick in der Mitte des Projektes dann gibt, wo dann nochmal Ströer da war. Und Damien, genau.
Ströer war auch, also die waren auch vor Ort und haben das auch quasi mit begleitet.
Genau.
Also die haben nicht nur gesagt, wir stellen euch die Flächen zur Verfügung. Also falls wir das noch nicht erwähnt haben, es gibt Arbeiten, die auf Ströer Werbeflächen gezeigt wurden, für diejenigen, die jetzt zuhören. Und wie lange hat das gedauert, bis ihr an einem Ergebnis wart, dass ihr sagt, so, jetzt sind wir damit fertig und jetzt können wir damit raus?
Also das Projekt war mittelfristig angelegt. Das sind immer in der Regel so 7 bis 8 Wochen, kommt auf die Länge des Semesters an. Und der Schulterblick findet dann meistens in der Hälfte statt, nach 4 Wochen. Da haben die Studierenden dann schon vorzeigbare Ergebnisse gehabt. Die wurden dann den Team von Ströer und Damian Zimmermann, ich glaube, es war noch jemand von der Fotoszene dabei, vorgestellt. Und es gab sehr, sehr gutes Feedback von der Gruppe. Und nach dem Feedback hatten wir natürlich dann auch noch weiter Projekttreffen und die Arbeiten wurden zum Teil modifiziert. Manche haben nochmal komplett von vorne angefangen und sich dann mit anderen Ideen auseinandergesetzt. Aber wichtig war wirklich, was Michael eben ja auch gesagt hat, dass die Studierenden nach draußen gehen, den öffentlichen Raum für sich entdecken und dann sind wir jetzt wieder nochmal beim Thema mit der Werbung im öffentlichen Raum und der Wahrnehmung des öffentlichen Raums und was die Werbung oder was die Fotografie vielleicht auch im öffentlichen Raum mit uns macht.
Okay, und wenn wir jetzt mal auf den Titel, wenn wir den Titel jetzt mal so festnageln, was sind Photographic Attacks?
Naja, am Anfang von so einem Projekt oder wenn man das dann formuliert, das ins Lehrangebot reinkommt, dann sucht man sich natürlich irgendwelche knackigen Titel auch, die so ein bisschen die Studierenden auch catchen dann und wo da nicht nur draufsteht, wir fotografieren
oder im öffentlichen Raum. Werbung im öffentlichen Raum.
Ja, genau. Aber ich glaube, also aus so einem ersten Spontanen, das könnte so heißen, denke ich, das steckt in zweiter, dritter Ebene natürlich auch viele Sachen drin, die wir dann auch vorgefunden haben oder die uns bewusst waren. Und zwar, dass wir natürlich im öffentlichen Raum diesen Bildern und der Werbung, sagen wir es mal so, ausgeliefert sind. Ja, also man könnte die Augen schließen und blind durch den Raum laufen, aber oft sind die Sachen ja auch so groß, dass man sich einfach damit auseinandersetzen muss. Also man wird im Grunde so ein bisschen visuell auch angegriffen von den Sachen, wo sie erscheinen, wie sie erscheinen. Und das haben wir dann gleichzeitig aber auch noch mal als Motivation gesagt, so an die Studierende, so wenn ihr jetzt was macht, dann versucht doch auch mal die Leute mit dem, was ihr zeigt und wie sie es zeigt, so zu catchen und vielleicht auch ein bisschen zu provozieren und aus der Reserve zu locken.
Okay, das heißt ja, dass ihr quasi einfach nur diese Taktik der Werbung übernommen habt und das einfach quasi nur die Bilder ausgetauscht habt, oder?
Die Bilder, das heißt, dass wir, verstehe ich jetzt
okay,
nicht ganz.
Ich formuliere die Frage anders. Ja. Oder, so wie ich das jetzt verstehe, wenn wir jetzt einfach mal bei den Ströer-Werbetafeln bleiben, da läuft normalerweise Werbung drüber, die ist meistens auch im Zusammenhang mit Fotografie, also es ist, viel Fotografie sieht man dort, also Werbefotografie. Und im Grunde habt ihr nur diese Fläche bekommen und habt sie aber wieder mit Fotografie bespielt.
Ja, wobei uns aber eben da wichtig war, das Umfeld auch mit zu denken und zu betrachten. Also das war im Grunde auch der Grund, warum wir jetzt uns die Sachen nicht einfach nur als eine quadratische Fläche vorgestellt haben, wo dann Bilder reingesetzt werden, egal wo sie sind, sondern dass wir die Studierenden aufgefordert haben, im öffentlichen Raum eben zu gucken, wo sind denn diese Tafeln eigentlich, wo begegnen die uns und was passiert da in dem Umfeld, wie agieren und interagieren die Menschen, die dort warten oder sich bewegen, da drauf schauen. Und das hat jetzt nicht bei jeder Idee oder jedem Konzept dann auch, denke ich mal, in der einen oder anderen Weise gezündet und die Arbeit inspiriert.
Okay, Iris hat gerade eben mit dem Kopf geschüttelt.
Ja, es war ja nicht hauptsächlich die Aufgabenstellung, sich jetzt mit den Werbetafeln zu beschäftigen, denen wir täglich begegnen, sondern es ging tatsächlich darum, Konzepte zu entwickeln, Bildwelten zu entwickeln, die sich um eine wie auch immer mögliche Darstellung des öffentlichen Raums zu dem Thema Photographic Attacks beschäftigen. Das heißt, wir haben Arbeiten oder wir können Arbeiten sehen, die sich mit den Werbetafeln an sich beschäftigen, aber auch die sich mit komplett anderen Themen, zum Beispiel der Facial Recognition und den Überwachungskameras oder der Wahrnehmung der KVB Interior Design, will ich es fast mal sagen, beschäftigen und dann aber auch wieder den Betrachter dazu animieren, seine Umwelt, seinen Alltag anders wahrzunehmen.
Okay, das heißt so eine Übertragung von öffentlichem Raum auf Werbeflächen quasi. Okay,
Naja, weil Werbung versucht das ja auch, ja. Die versuchen ja auch, einen Teil des Alltags, der Wünsche, der Vorstellungen der Menschen aufzunehmen und für sich nutzbar zu machen, mhm, auch. Und da verschiedene Strategien dafür zu verwenden.
Ja, aber wie definiert sich denn dann Public Space? Also wir reden ja jetzt über Werbetafeln. Der findet natürlich im öffentlichen Raum statt, aber Werbung begegnet uns ja natürlich auch wirklich überall. Also auch dort, wo man sie jetzt nicht sofort erwartet, ob das ein Aufkleber irgendwo ist oder das Internet, das große Internet, wie auch immer man das definiert. Hat das eine Rolle gespielt oder ging es tatsächlich um den öffentlichen physischen Raum?
Also in erster Linie ging es um den physischen Raum auch. Also das, wo man sich selbst als Person drin bewegen kann. Und ich hatte es ja gerade am Anfang schon gesagt, dass es uns sehr wichtig ist, dass die Studierenden sich bewusst machen, in was für einem Umfeld sie eigentlich leben. Mhm. Also darum sind wir auch so froh über unseren Standort hier in der Südstadt, wo man im Grunde, ja, man sagt immer so mitten im Leben ist. Mhm. Wir sind nicht irgendwo auf so einem Satelliten-Campus weit weg von der Welt irgendwie. Und dazu motivieren wir auch in anderen Projekten die Studierenden eigentlich immer, nach draußen zu gehen, zu sehen, was machen die Leute eigentlich da, wie agieren, interagieren die sich, was benutzen die, und da das im Grunde mit in ihre Arbeit reinzunehmen. Und wir hatten aber auch Beispiele dabei, wo versucht wurde, diese Idee, was begegnet uns eigentlich aus dem Internet und Social Media an Werbesachen, was passiert eigentlich, wenn wir das wieder auf diese, ich sag mal, klassischen, obwohl die ja mittlerweile auch durch Digitalität und so weiter sich auch weiterentwickelt haben, Werbetafeln dann wiederzufinden sind. Mhm. Also diese aufpoppenden Werbebotschaften. Wie könnte man sich das vorstellen, wenn die auf einmal so mitten im Raum, dass man fast drüber stolpern, wenn man durch die Hohe Straße geht und überall diese Sachen so aufpoppen auf dem Weg. Mhm.
Dann frage ich mich, ganz konkrete Frage, wie und wo begegnet uns denn Werbung dann? Das ist ja jetzt eine Übersetzung von einer Idee. Also die Idee, dass man das so transportiert, als wenn man drüber stolpern würde. Aber wo begegnen uns die Sachen denn in der Realität? Weil sie stehen ja nicht auf dem Bürgersteig. Also wo sehen wir die denn überall?
Naja, wie es jetzt gerade ja schon gesagt worden ist, mittlerweile können wir uns ja fast nicht mehr davor verstecken. Also es ist die klassischen Medien, die Magazine, die man aufschlägt, der öffentliche Raum, aber auch das eigene Smartphone, was man benutzt, wo man nach Informationen oder Sachen sucht und immer wieder Werbebanner aufpoppen. Also mhm. Ich würde mal sagen, ohne da jetzt genaue Zahlen zu haben, dass sich das Verhältnis, oder sagen wir mal so, die Werbeindustrie muss natürlich immer wieder auch nach neuen Wegen suchen, weil ihnen gewisse andere Bereiche wegbrechen. Mhm. Also was gerade Werbung in den klassischen Printmedien oder sowas angeht, ja.
Ja, gibt's
und
da
auch mit dem Ziel natürlich, der Wunsch ist ja immer, zielgerichtet zu werben, also nicht nur zu streuen, mhm, und sondern die Leute bei ihren Interessen und Vorlieben und Wünschen da zu motivieren, zu verstärken, zu kontrollieren.
Okay, und welche konkreten Strategien haben denn die Studierenden selber entwickelt? Also wir können auch über einzelne konkrete Arbeiten sprechen. Ich meine, was mir jetzt sofort einfällt, war diese Idee des Verpixelns, also des Fehlers. Ich glaube, dass den Namen habe ich, glaube ich, sogar.
Julian Spath.
Julian Spath. Der, also ein paar Sachen kann man auch hier an der Kiste draußen noch hängen sehen. Die hängen außen an der Fassade in den Fenstern. Was war die Idee hinter dieser Arbeit?
Ja, Julian hat angefangen, die Motive zu fotografieren und hat dann festgestellt, wenn er die Verschlusszeiten seiner Kamera anders einstellt, dass er die Technik hinter den Werbetafeln sichtbar macht. Und das war nicht das Verpixeln war der vorrangige Grund, sondern das Verpixeln hat sich ergeben durch die Verschlusszeiten und durch die Fotografie an sich. Also er macht mit seiner Möglichkeit der Technologie, die uns täglich umgibt, macht er sichtbar.
Okay, also die LEDs in den Werbetafeln.
Genau, und je kürzer die Verschlusszeiten oder je länger die Verschlusszeiten, desto andere Ergebnisse hat er erzielt. Interessant war dann auch die Feststellung, dass unterschiedliche Anbieter der Werbetafeln unterschiedliche LED-Stränge anboten. Das heißt, es ergaben sich dann andere Patterns, andere Muster. Und er hat im Grunde dann auch die Werbung, die uns umgibt, damit dekonstruiert.
Ja, okay.
Und teilweise lässt sich auch noch so erahnen, was für eine Botschaft jetzt sich dahinter versteckt. Also mal ist es stärker abstrahiert, mal weniger. Aber es macht nochmal natürlich so ein neues Sehen oder so eine Neugier wird geweckt. Also man ertappt sich ja selbst dabei, dass man sich jetzt nicht jede Werbung wirklich en Detail anguckt. Aber bei diesen Störern im Grunde wird man nochmal dazu motiviert, da genauer hinzugucken und versucht, dem auf den Grund zu gehen.
Gab es denn zu einzelnen Arbeiten Rückmeldungen irgendwo aus der Öffentlichkeit auch, dass Leute das wahrgenommen haben, als das stattgefunden hat? Und was waren das für Rückmeldungen, wenn da welche kamen?
Uns sind keine Rückmeldungen bekannt. Es ist, glaube ich, aber auch wirklich sehr schwierig gewesen, im öffentlichen Raum diese Sachen so schnell wahrzunehmen, weil es läuft, glaube ich, im 10-Sekunden-Rhythmus laufen diese Motive oder wechseln die Motive auf den Großflächen ab. Und also mir sind keine Rückmeldungen bekannt, außer von Studierenden, die wussten, dass es vielleicht irgendwo stattfindet. Und ein Kollege von uns war positiv erschrocken, dass er plötzlich die Namen von Studierenden im Stadtbild gesehen hat. Er nicht wusste, dass das da ist. Aber er ist natürlich auch unterbewusst offen für die Wahrnehmung Namen.
Das heißt, die Namen standen immer dabei.
Ja, war natürlich ganz lustig, dass er dann, ich habe euer Projekt gesehen. Also von daher ist es schon auffällig gewesen, aber jetzt von Menschen, die nicht unbedingt was mit der KIS zu tun hatten, war jetzt kein
Das ist ja, war jetzt nicht so wie meinetwegen die neue Zalando-Kampagne, wo plötzlich drüber gesprochen wird oder sowas.
Naja, das mit dem Namen ist so eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite freuen sich natürlich die Studierenden und auch wir als Hochschule, dass wir so dann präsent sind und zeigen, dass wir da was gemacht haben oder so. Auf der anderen Seite wird natürlich dadurch, dass dieser Name und der Hochschulname und so weiter so viel Platz einnimmt, nimmt natürlich von der eigentlichen Wirkung des Bildes auch weg, weil das ja voll da drauf war.
Also, ja gut, bei Werbung ist, also Werbung ohne Text ist selten, muss man auch sagen. Oder gar nicht vorhanden eigentlich. Ja. Stimmt eigentlich, ist Werbung ohne Text existiert überhaupt nicht, oder? Es steht immer irgendwo irgendwas. Es gibt keine Werbung ohne Text.
Es gab,
behaupte ich jetzt mal so, das ist meine These, die ich jetzt gerade aufgestellt habe.
Es gab mal, das gibt's aber nicht mehr so oft, das muss glaube ich schon 90er Jahre gewesen sein, wo Firmen über Wochen die Werbetafeln im Stadtgebiet gebucht hatten.
War so der Klassiker.
Und so einen Spannungsbogen aufzubauen, wo dann am Ende zack die Auflösung kam. Okay. Ich glaube,
da gab's das aber. Ja, Experiment ist ja die Frage, aber das hat bei Dayo eigentlich funktioniert. Wenn sie Autos gehabt hätten, hätten sie die auch verkauft, aber die hatten keine Autos. Deshalb ist Dayo vor die Hunde gegangen. So der Klassiker der Werbegeschichte. Wenn man keine Autos hat, kann man auch keine verkaufen. Ich habe einen Satz gefunden bei einer der Arbeiten, und zwar von, ich hoffe, ich spreche es richtig raus, Eratsch Jakubow und Andreas Sombati. Und zwar ist mir dazu was eingefallen. Und zwar, es gibt so diese Frage, wie ein öffentlicher Raum durch Werbung transformiert und effektiv privatisiert wird. War das nur eine Fragestellung oder gibt es darauf auch eine Antwort?
Die Antwort haben Sie nicht schriftlich gegeben, sondern Sie haben sie mit Ihrer visuellen Umsetzung versucht zumindest darzustellen und darüber weiter nachzudenken, weil die Motive, die sind auch noch an der KIS Außenfassade zum Ubi-Ring hin sichtbar, greifen den Rahmen der digitalen Werbetafeln im Stadtbild auf und zeigen das dahinter und keine Werbung. Das heißt, man muss sich das vorstellen, als ob die Werbetafel nur den Rahmen bietet und der Betrachter, die Betrachterin durchsehen könnte. Also wir sehen zum Beispiel ein Hochhaus in Köln und davor steht die Werbetafel und ich sehe auf der Werbetafel die Fassade des Hochhauses. Und da frage ich mich natürlich als Betrachter, was das bedeutet und wundere mich vielleicht auch im ersten Moment. Aber wenn man weiter darüber nachdenkt, zeigt es ja, dass wir den Blick verstellen durch die Werbung und nicht mehr das Ganze wahrnehmen können, weil mir wieder was anderes angeboten wird, mit dem ich mich beschäftigen muss.
Ja gut, das denkt ja quasi die Werbetafel immer als Störer vor irgendetwas. Aber so wie da es da jetzt gelöst ist, war meine Idee, dass es auch einen extrem dazu animieren müsste, sich die ganze Zeit zu bewegen, um die richtige Perspektive zu finden, weil ja, das ist ja nicht dreidimensional. Das heißt, es gibt eine Richtung, über die man schauen muss, um das Deckungsgleich zu bekommen mit dem Hintergrund. Also um das jetzt mal vorsichtig zu erklären, man stellt sich vor, eine große Hausfassade, 100 Meter davor steht eine Werbetafel und wenn man aus einer bestimmten Perspektive auf diese Werbetafel guckt, dann ist das Foto in der Werbetafel deckungsgleich mit dem Hintergrund. Was eben dazu führen muss, wenn man das überhaupt bemerkt, dass man sich bewegen muss. Das heißt, das ist ja noch
man
fast...
Man wird manipuliert auch.
Ja, wieder. Genau.
Man
und
wird
das
auf
ist,
einen bestimmten Punkt fixiert. Dann,
genau. Ja. Das ist im Grunde, habe ich das als etwas gesehen, was die Idee der Werbung ja auf eine ganz einfache Art und Weise übersetzt, nämlich dieses Manipulative und zu einer Handlung animierende. Aber auf so eine Verörtlichung, also eine Verortung, ne? Du musst dich bewegen. War das die Idee dahinter?
Ja, also ich glaube, in erster Linie war es so dieses, es gibt dieses Beispiel, ich glaube, es war Sao Paulo auch in den 90er Jahren, wo die Stadt irgendwann, glaube ich, entschlossen hat, die ganzen Werbetafeln aus der Stadt rauszunehmen, auch weil diese Masse und diese Größe an Werbung einfach das ganze Stadtbild zerstört hat. Und ich glaube, so ein bisschen ausgehend davon, wir hatten, glaube ich, am Anfang des Projektes auch darüber gesprochen, sind sie so ein bisschen in diese Richtung auch gekommen. Also das den Leuten, den Menschen, dem Betrachter wiederzugeben, was vermeidlich durch diese Sachen weggenommen wird von dem öffentlichen Raum. Aber das stimmt natürlich. Also dieses und das ist ja auch das Schöne, dass man manchmal erst durch das Machen und Umsetzen dann sich solche Sachen ergeben und die dann als positiv und richtig im Sinne der Aussage, die man damit treffen kann, genommen werden.
Okay, wie, also das Beispiel Sao Paulo, ich weiß gar nicht, ist das immer noch so da?
Sao Paulo, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwann zurückgenommen wurde. Das hat man natürlich damals mitbekommen, dass das da alles quasi abgehangen wurde und dass dort keine Werbung mehr im öffentlichen Raum gezeigt wurde. Und gleichzeitig, wenn man als mit offenen Augen durch die Stadt geht und dann sieht man ja immer wieder Bilder, meinetwegen vom Times Square, wo also Werbung einen ja quasi mit dem Hammer erschlägt. Und ich sehe das gar nicht so negativ konnotiert, aus dem einfachen Grunde, weil das auch ein visuelles Erlebnis sein kann. Also es ist ja nicht so, dass Werbung immer schlecht ist im öffentlichen Raum und wer irgendwas zu verkaufen hat, wird irgendwann automatisch dazu kommen, dass er dafür werben muss. Das heißt, wie sind denn die Studierenden damit umgegangen, eine Position zur Werbung einzugehen? Also, dass man überlegt, wir möchten es nicht nur kritisieren, sondern wir möchten das auch einfach vielleicht nur kommentieren oder eine Alternative bieten. Hat das in der Diskussion auch stattgefunden, dass man sich über Werbung allgemein ausgetauscht hat und da eine Haltung zu entwickelt hat?
Ja, wenn man das ganze Spektrum, was ja auch auf der Website dargestellt ist, der Arbeiten sieht, gibt es die ein oder die andere Arbeit, die sicherlich sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Also zum Beispiel die Arbeit von Ekaterina Bobrova, die ja auch fast im Sinne von Barbara Kruger sich mit der wandelnden oder der Mensch als Werbung, Werbefläche beschäftigt hat und Tüten bedruckt hat mit dem Aufdruck Werbung und Menschen mit der Werbetüte durch die Hohe Straße hat laufen lassen, das dann wieder fotografiert, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir alle mit unseren Plastiktüten der verschiedenen Geschäfte, die Brands durch die Gegend tragen und damit Werbeträger werden, kostenlos. Mhm. Das hat sie kritisiert und hat dadurch eine ganz spannende Fotoserie gemacht. Aber nicht alle haben jetzt unbedingt Werbung kritisieren wollen. Sie haben dazu Stellung genommen und wollten darauf aufmerksam machen, was uns im öffentlichen Raum täglich begegnet.
Also ich denke mal, dass allen Studierenden auch klar ist, dass wir auch Teil dieser ganzen Werbeproduktion auch sind. Also gerade durch unsere Profession auch haben wir eben viel damit zu tun, solche Bilder entstehen zu lassen und Werbung erst umzusetzen auch. Aber wir, denke ich mal, an der Hochschule wollen eben auch dieses Hinterfragen, das, was mache ich da, für wen mache ich das und mit welchen Mitteln setze ich solche Sachen um, darüber zu diskutieren. Und das findet eigentlich ständig statt. Also jetzt unabhängig von diesem Projekt, dass wir uns da über das richtige Maß auch unterhalten und die Möglichkeiten, die sich da bieten. Also in dem Zusammenhang gerade auch nochmal dieses sehr prominente Beispiel, wenn wir darauf zu sprechen kommen, ab wann ist was Fotografie oder Werbung, fällt einem natürlich auch wieder die 90er Jahre Oliviero Toscani mit Benetton ein, wo er das ja zu der Zeit auf die Spitze getrieben hat und Fotografie verwendet wird, die man sonst eher aus der Tageszeitung, aus dokumentarischen Aspekten gesehen hat, die dann auf einmal in 18 Eintel Großformaten in der Stadt hängen, das Neugeborene, was dann irgendwie den Leuten also ohne dass sie ausweichen können, mitten vors Gesicht gehalten worden.
Oder diese zerschossene Soldatenweste oder sowas mit dem Blut dran. Ja, also das war schon Thema auch in den Gesprächen sowas. Also dass ich auch jetzt im Seminar selber über Werbung und Nutzen von Bildern unterhalten wurde.
Das haben wir am Anfang eben gemacht, als wir uns so da reingearbeitet haben. Aber ich würde mal sagen, wenn wir das jetzt nochmal machen würden, also mit den Erfahrungen, die wir jetzt auch gemacht haben, dann würden wir auf jeden Fall noch parallel wissenschaftliches Seminar dazu machen. Also dass man neben der in 6 Wochen was praktisch umsetzen, eigene Ideen zu entwickeln, genug Zeit und Raum hat, diese Reflexionsebene hineinzugehen. Also das ist so ein Modell, was wir sonst bei anderen Projekten auch hin und wieder machen, dass sowohl die theoretische Auseinandersetzung wie die praktische Arbeit, dass das so parallel dann läuft und sich gegenseitig natürlich dann beeinflusst und befruchtet auch.
Du hast gerade selber gesagt, wann ist was Werbung und wann ist was Fotografie. Gab es denn auch hier jetzt Projekte, wo so Schnittstellen davon benutzt wurden? Weil es sind ja nicht alle Projekte konkret Fotografie. Oder habe ich das falsch verstanden? Ich meine, dass da auch Projekte bei waren, die jetzt keine konkreten ich fotografiere etwas und zeige das war, sondern dass das auch eher so Digital Art war oder Lens-Based Media Projekte, die nicht rein fotografisch waren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Projekt mit der Facial Recognition denke, das ist ja kein klassisches Fotografieprojekt, sondern woher kamen diese Bilder, die wir da sehen? Also man sieht Bilder, die aussehen wie aus Überwachungskameras und die Gesichter sind aber mit weißen Quadraten oder Rechtecken verdeckt, so dass da kein Gesicht mehr sichtbar wird, was ja eigentlich schon das Gegenteil von dem ist, was Facial Recognition eigentlich möchte. Also das macht es ja nicht mehr sichtbar. Das ist ja kein klassisches Fotografieprojekt, sondern es benutzt ja nur noch eine Art von Bild.
Selber International Student kommt aus Brasilien. Ihr ist in Köln aufgefallen, dass sehr viele Überwachungskameras an Gebäuden, an öffentlichen Gebäuden, an öffentlichen Plätzen, da sind wir wieder im Public Space, zu sehen sind. Sie fühlte sich dadurch nicht unbedingt gestört, aber das hat sie auch in ihrem Einleitungstext geschrieben, dass sie sagt, Die Überwachungskameras dienen ja auch der Sicherheit, aber auf der anderen Seite werden natürlich Bilder gemacht von den Personen, die da entlang gehen, die das nicht wissen, die das vielleicht auch nicht wollen. Und das wollte sie dokumentieren. Sie hat die Fotos der Überwachungskameras alle selber gemacht und sie hat auch die Fotos der Menschen auf den Plätzen aus Perspektiven, wo sie dann mehrere Personen, Menschenansammlungen fotografieren konnte. Und um dann auch das Copyright oder die Rechte am Bild, am eigenen Bild, am Gesicht zu umgehen, hat sie dann, und um nochmal auf dieses Thema aufmerksam zu machen, die Gesichter ausgeschnitten und durch ein weißes Quadrat ersetzt. Und das ergibt dann in der Kombination links die Überwachungskameras und rechts die Menschenansammlung oder das Pärchen, was zu sehen ist, Menschen, die in Wartesituationen an der U-Bahn-Station stehen, das ergibt dann die Aussage des Bilds. Das ist ein Doppelmotiv. Das sind immer Diptychen, ja.
Also es sind immer Diptychen.
Also in dem Fall, ich muss sie vielleicht am Anfang korrigieren. Ich glaube, am Anfang war es sogar so, dass sie mit ihrer Erfahrung aus dem Heimatland eigentlich gewohnt ist, eine ganze Menge Überwachungskameras zu sehen, glaube ich. Und dann am Anfang erstmal dann doch ein bisschen enttäuscht war, dass hier weniger waren in Köln, glaube ich. Und danach hat sie gesagt, dann habe ich genauer hingeguckt, weil bei uns sehen die ein bisschen anders aus, und dann hat sie sie entdeckt und dann war sie eigentlich ganz zufrieden, weil dann konnte sie doch weitermachen. Und ich fand die Arbeit auch interessant, weil sie so verschiedene Blicke oder Blickrichtungen nochmal thematisiert. Also die Leute auf der Straße, die sie fotografiert haben, die gucken gerade in die Ferne oder gucken sich gegenseitig an. Die Kamera guckt aber die Leute an. Und wenn wir jetzt nochmal über die Werbung und die Werbetafel sprechen, dann gucken wir die Werbung an. Die Werbung guckt uns nicht zurück, also hat zumindest Ströer gesagt, selbst wenn sie die technischen Möglichkeiten hätten, würden sie das nicht machen, weil da ist eine Grenze erreicht. Ja. Aber das war schon mal auch auf jeden Fall ohne dass wir das eigentlich, oder die Studentin das impliziert hat, diese Aussage, fühlten die sich doch dazu berufen, dazu Stellung zu nehmen. Und das war eine interessante Diskussion, die dann auch nochmal stattgefunden hat. Was ist eigentlich technisch möglich und was können wir in Zukunft in dem Bereich noch erwarten oder mit was müssen wir uns auseinandersetzen?
Okay, aber es ist eigentlich naheliegend, ne, dass das, warum das nicht gemacht wird. Also das, es wäre ja total einfach, jede Werbeanzeige so zu tracken, dass man rausfindet, was funktioniert und was funktioniert nicht, wo geht der Blick hin und wo geht der Blick hin nicht. Also haben die denn dazu was konkret gesagt, dass es technisch möglich wäre, auch das Auge zu tracken und nicht nur einfach zu gucken, wer überhaupt hinguckt, weil es wäre ja dann noch interessanter zu wissen, ob die Augen trackbar sind, also wohin der Blick geht.
Möglich ist das heute alles. Ob das jetzt schon über diese Werbetafeln im öffentlichen Raum möglich ist oder zumindest die in den U-Bahn-Stationen hängen, weil da bleibt der Betrachter, die Betrachterin, der Wartende, die Wartenden natürlich viel länger stehen als jetzt im Straßenbild auf der inneren Kanalstraße, wo ich im Auto sitze und dran vorbei rase. Da wird das dann ja eher weniger möglich sein. Ob das jetzt tatsächlich schon an diesen digitalen Medientafel eingesetzt werden könnte, hoffe ich oder denke ich nicht, aber dass es generell möglich ist, solche Checks zu machen, auf jeden Fall.
Okay, in dem Text von ihr steht auch, also zu dieser Arbeit, dass die Kamera einen anschaut, also das, ne, wenn wir von dem Diptychon reden, dass der auf der linken Seite ist, die schaut einen eine Kamera an, schaut sie einen wirklich an oder kann man das auch einfach nur als Foto von einer Kamera sehen? Also das habe ich so gesehen. Ich habe das gesehen und dachte, ich weiß nicht, ob sie mich wirklich anschaut, weil die kann mir ja gar nichts tun. Es ist ja eigentlich nur ein ganz harmloses Foto von einer Kamera.
Naja, sie schaut mich im öffentlichen Raum an und das ist die Abbildung der Kamera, die mich anschaut. Ob sie mich dann auf dem Foto anschaut, das kann man ja dann so oder so interpretieren. Aber zumindest werde ich nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass, wie Michael das ja auch gerade gesagt hat, dass Beatrice erstmal auf der Suche war und sie dann doch sehr, sehr viele gefunden hat, die uns beobachten, die uns anschauen, und das hat sie mit ihrer Arbeit sichtbar gemacht.
Okay, das heißt, sie hat dann auch so diese, das könnte man auch als Übersetzung dieser Idee, wenn man ein Porträt von jemandem hat, dass diese Person einen anschaut, obwohl sie einen ja eigentlich nicht anschaut auf einem Foto, übersetzen. Das heißt, die Kamera wirklich als Auge übersetzt, nur dass da, das ist ja quasi nur eine Verlängerung eines Auges, die Kamera.
Ja, dahinter steht ja eine Maschine, das heißt, das ist vielleicht weniger ein Auge, als das ein Aufzeichnen der Bewegungen, die im öffentlichen Raum stattfinden. Und sie hat ja auch nochmal ganz bewusst definiert, dass sie die Motive in Schwarz-Weiß darstellt, sowohl die Kamera als auch die aufgezeichneten oder die dargestellten Personen, weil die Motive auch auf diesen Screens in Schwarz-Weiß abgebildet werden und in Schwarz-Weiß digitalisiert und gespeichert werden und es auch eine gewisse Kühle und Technologie wahrscheinlich ausstrahlen soll.
Okay. Jetzt läuft es ja aktuell, das Projekt zur Fotoszene und sollte eigentlich auch schon 2020 zur Fotoszene kommen. Das aus bekannten Gründen wurde das ja wohl verschoben. Wie sieht sich denn dieses Projekt oder gab es da überhaupt Überlegungen zu, wie man das in diesem Festival Fotoszene einbettet? Also weil das die Fotoszene ja selten ein konkretes Thema hat, sondern sehr breit gefächert ist und nun mal alle Möglichkeiten offen lässt von dem, wie hier mit Fotografie gearbeitet wird. Also gab es da auch Überlegungen zu oder welche Überlegungen gab es dazu, das zur Fotoszene überhaupt zu machen?
Also als wir angesprochen waren, ich bin mir nicht sicher, aber gut, die Fotoszene allgemein wurde vorgestellt, aber es gab wenig Konkretes darüber, dass gesagt worden ist, da passiert das, da passiert das, weil das war, glaube ich, alles noch im Entstehen, im Machen. Und daher waren wir, denke ich mal, eigentlich fokussiert, auch durch diese Partnerschaft mit Ströer. Das war unser Thema. Und weitere Verbindungen zu anderen Sachen wurden eigentlich nicht angesprochen oder thematisiert.
Das heißt also, ihr seht jetzt keine anderen Arbeiten, Ausstellungen oder so, wo irgendwie Anknüpfungspunkte oder gedankliche
Verbindungen. Naja, jetzt im Nachhinein schon, weil sicher auch einige der Ausstellungen in den öffentlichen Raum begeben haben, ja. Und Fotografie auf 18 Eintel Werbeflächen geklebt worden sind auch. Und klar, da gibt's auf jeden Fall Überschneidungen auch. Und das wäre, wie gesagt, haben das jetzt das erste Mal gemacht. Es wäre auf jeden Fall interessant, das auch nochmal mit den Erfahrungen zu wiederholen und da vielleicht auch in Zusammenarbeit mit eben anderen Gruppen, Künstlern gemeinsam sowas entstehen zu lassen und zu sehen, wo das hingeht. Eben mit der parallel auch noch stärker theoretischen, wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dieser Thematik überhaupt, die du gerade angesprochen hattest.
Also, okay.
Ich glaube, dieses Jahr ist ja ein großes Thema das Archiv. Das finde ich immer wieder auch sehr spannend. Und natürlich haben sich Studierende, als wir eben gesagt haben, am Anfang gibt es Themen, die sie bearbeiten. Jemand hat sich mit dem August Sander Archiv beschäftigt. Das sind natürlich auch fantastische Fotografen, die wir hier in Köln gehabt haben und nach wie vor natürlich auch haben. Und von daher wäre so ein Thema wie Archiv auch ein mögliches Thema, was man mit so einem Projekt bearbeiten kann. Das muss ja nicht immer die Werbung sein.
Nee, natürlich nicht. Also es ist natürlich naheliegend am Anfang, dass man das macht. Aber gibt's denn von Ströer eine Rückmeldung, dass sie sagen, ey, das fanden wir super, das wollen wir nochmal machen?
Also Ströer fand es auf jeden Fall gut, mit uns zusammenzuarbeiten, aber ist ja auch, es gab die Jury am Ende des Projekts mit der Petra Hesse zusammen und Max Rehberg, Fotograf hier aus Köln, Damian Zimmermann und mir. Wir haben dann, und jemand von Ströer, dem Thomas Luper, und wir haben dann zusammen die 5 Motive ausgesucht, oder 5 Ideen ausgesucht, die auf den Werbetafeln zu sehen sein sollten und dann ja auch gezeigt wurden.
Ah, okay, alles klar. Da gab es dann eine Auswahl, was wie wo gezeigt wird?
Ja, nicht wo, aber welche Motive gezeigt werden. Es sind ja circa 18 Konzepte entwickelt worden von den Studierenden und auch durchgeführt worden. Und von diesen vielen Ideen sind dann 5 ausgewählt worden, die im öffentlichen Raum auf den Ströer Werbetafeln gezeigt wurden.
Okay, und wo wurde der Rest gezeigt?
Der Rest wird hier an der KISS gezeigt, im Augenblick leider nicht, aber das war die Idee, es sollte eine Ausstellung hier im unserem wunderschönen Ausstellungsraum in Raum 11 gezeigt werden und jetzt können alle Arbeiten halt auf der Website gesehen werden.
Ja, okay.
Was wollte ich sagen? Ich hatte gerade irgendwie einen Gedanken, den ich aber jetzt verloren
dann,
habe, weil
dann,
ich euch
dann
so interessiert
dann,
zugehört
dann, habe. Dann habe ich noch einen Gedanken. Und zwar, ich glaube, Ströer vermietet ja nicht nur physischen Werberaum, oder? Also vermieten die nicht auch Online-Werbeflächen? Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, so ein Projekt, das wäre doch total gut erweiterbar auf Online-Basis. Oder also ob das dann über Google Ads ist oder so, dass man auch online die Werbeflächen im virtuellen Raum bespielt oder sich damit auseinandersetzt. Gibt's die Idee schon? Habe ich da zu weit vorgegriffen?
Nee, die Idee gibt es noch nicht. Aber wir haben ja eben ganz am Anfang auch schon mal gesagt, wir sitzen den ganzen Tag eigentlich sowieso vorm Rechner und wir sind immer auf der Suche und machen das sehr gerne mit den Studierenden zusammen, dass wir wirklich nach draußen gehen, den Rechner auch mal ausmachen, den Blick schulen, in Kontakt mit anderen Menschen kommen. Und wenn wir dann uns nur noch im virtuellen Raum bewegen, was wir jetzt auch anderthalb Jahre ziemlich viel gemacht haben, was teilweise sehr spannend ist und neue Formate auch für die Lehre ergeben haben oder auch Möglichkeiten zum Beispiel mit unseren Masterstudierenden, die letztes Jahr alle nicht anfangen konnten, plötzlich Projekttreffen über die ganze Welt zum gleichen Zeitpunkt durchführen konnten. Der eine saß in Sao Paulo oder die andere saß in Taiwan und wir haben uns dann um 1 Uhr hier getroffen, um dann gemeinsam über die Arbeit an der KIST und über deren Projektideen zu sprechen. Das war schon fantastisch und hat auch viel Spaß gemacht, aber dass wir jetzt in den virtuellen Raum mit so einem Projekt gehen wollen, das ist jetzt nicht unbedingt der nächste Schritt gewesen.
Okay.
Aber ein Aspekt, den wir jetzt hier im Grunde bei dem Projekt nicht genutzt haben, gut, es war jetzt Fotografie, statische Bilder. Ströer bietet natürlich auch die Möglichkeit, so kleine Clips,
Bewegtbild
zu machen. Und das wäre im Grunde das, was mich jetzt auch noch oder uns auch nochmal reizen würde und da vielleicht auch im Sinne einer Interaktion, ja, also dass die Menschen, die sich vor diesen Flächen bewegen, im Grunde auch mit das steuern können, was sie da sehen, ja.
Okay.
Aber wie gesagt, die waren da sehr offen und interessiert daran und ja, schauen wir mal, was die Zukunft ergibt.
Oh, das ist ein tolles Schlusswort. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Wir müssen natürlich zum Schluss, probiere ich noch einmal alle Teilnehmenden einmal, damit sie auch ihre damit sie genannt werden. Also es gibt ja Künstler und Künstlerinnen, die teilgenommen haben. Das heißt, ich lese jetzt einmal schnell vor und dann sind wir durch. Und zwar der Reihe nach, ich hoffe, ich spreche die Namen alle richtig aus. Ich bitte jetzt um Verzeihung, falls ich Namen falsch ausspreche. Andreas Sombati, Beatrice Simonies, Brandon Berisha, Byron Christopher Co., richtig? Okay. Katharina Ramos, Ekaterina Bobrova, Edrasch Jakubov, Samson Oluwarotimi Akande, Isra Bagash, Julian Spart, Tamara Bertram, Chi Ning Tsai und Noelia Paradalmau. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, das richtig zu sagen. Ansonsten, wenn ihr nichts mehr habt, bin ich sehr zufrieden.
Ja, danke für die Einladung und das Gespräch.
Danke für eure Zeit.
Hat viel Spaß gemacht.
Ja, herzlichen Dank und ja, hoffentlich fürs nächste Projekt dann noch
ja,
mal.
Wir schauen. Ja, ich sage ja, wenn ihr online was macht. Nein. Vielen Dank.
Okay, herzlichen Dank.